Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute dürfen wir Willi Weber begrüßen, den Head of Data Analytics bei HDI Global. Er hat einen Hintergrund in Wirtschaftsinformatik und begann seine Karriere in der Softwareentwicklung im Bereich Naturkatastrophen bei HDI Global. Später wechselte er in die Datenanalyse und leitete die Entwicklung probabilistischer Modelle und Preissysteme. Derzeit ist er für die Einführung von generativer KI bei HDI Global verantwortlich. Außerdem treibt er den neuen Insight-Driven-Ansatz der HDI Global durch die Einführung von Augmented Analytics und ist Co-Autor des gleichnamigen Buches Augmented Analytics.
Ja, lieber Willi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Back to the Future of AI, hier wieder im Münchner Studio. Schön, dass du da bist, haben wir recht spontan
arrangiert
bekommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
Nach unserem Motto, wir versuchen ja ein bisschen so eine Zeitreise zu machen. Mhm. Du bist jetzt ja auch schon einige Jahre im Bereich Daten und KI unterwegs. Wie lange eigentlich?
Also Daten, ich muss sagen, also meine Geburtsstunde für Daten, wo ich das Interesse geweckt habe, das ist natürlich schon sehr lange her. Ich habe, bevor ich studiert habe beim HDI 2006, habe ich eine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker bei CW Color. Das ist ein Fotofinisher aus Oldenburg. Und da hatte ich jemanden tatsächlich, da bin ich relativ früh in die Vertriebsorganisation reingekommen und da haben wir so mit Cognos, mit PowerPlay hieß das damals, tatsächlich die ersten Cubes gebaut und so weiter und so
fort. TM1 oder
ja,
so.
Ja, tatsächlich. Das war so die Geburtsstunde, wo ich mich für Daten interessiert habe und so für multidimensionale Geschichten und wie das alles zusammenhängt. Und haben auch die ersten GIS-Systeme gemacht und für so Vertriebssteuerung. Das war so mein erster Aufschlag und habe dann aber nochmal studiert und bin dann bei der Global, wie gesagt, als Wirtschaftsinformatiker eingestiegen und dann relativ, ich würde sagen, das war so die späten 2000er bin ich dann so in den NatCat-Bereich quasi reingerutscht. Und das ist natürlich extrem datenlastig. Da geht es ganz viel um Analysen, rausfinden, wo sind die Standorte, wie sind die exponiert gegen Naturgefahren, Erdbeben, Stürme und so weiter und so fort. Und das war dann so der initiale Kickoff, zu sagen, jetzt müssen wir uns viel, viel tiefer mit Daten beschäftigen, auch mit Dateninfrastrukturen und auch Datenentwicklung. Das ist ja ein bisschen anders als Softwareentwicklung. Und das war so der Kickstart, ja. Und das ist jetzt auch schon mittlerweile, ja, 15, ähnlich wie bei dir, 15 Jahre. Ja,
länger dann
so. Naja, genau, ja, aber krass. So richtig erst so seit 15 Jahren, würde ich sagen, ja.
NatCat, Natural Catastrophes.
Exakt, genau. Das ist bei uns, cool. Wir sind der Commercial Insurer.
Also nicht cool, aber ist cool aus einer...
aus analytischer Sicht ist es super.
Wir haben ja, kennst du unser Remote Sensing-Thema, was wir mal mit großen Rückversicherungen gemacht haben?
Nee, das hätte ich nicht.
Das war auch, es gab diese Versicherung, hatte hier in München in so ein Lab und eines der größten ersten Projekte war eben auch mit Bilderkennung dann nach Naturkatastrophen zu erkennen, wie hoch die Schäden sind, die zu schätzen. Und das hat echt gut funktioniert damals. Also das war dann, am Ende waren es dann Flugzeugbilder, also Drohne war zu niedrig und zu Fläche. Satellit war zumindest für den nicht-militärischen Bereich zu schlecht aufgelöst.
Ist es auch,
da waren es wirklich so Überflüge. Und das Schwierige war damals das Labeling. Also ich weiß noch, wir haben dann Amazon McTurk verwendet und haben da über 1 Million Bilder labeln lassen. Vorher hatten wir noch die Idee, wir machen so einen Studenten-Hackathon, aber irgendwie war das dann auch so,
Betriebsrat
war dann irgendwie dagegen oder so, weil dann, wir hatten dann so Ideen mit, dass wir es die Nacht über machen und da gibt es irgendwie noch einen Drink. Und das, aber das war cool, ja, das war ein cooles Projekt.
Ja, also es ist für uns tatsächlich eins der wichtigsten analytischen Bereiche. Weil wir ja weltweit auch versichern. Mhm. Und tatsächlich, also das, was bei uns in Deutschland passiert, mit Niederschlägen und Stürmen, das ist schon ordentlich.
Das wird jetzt auch immer mehr.
Siehst du auch gerade jetzt in Polen und Tschechien ist ja.
Ja, oder auch hier.
Ja, genau, bei euch ist ja jetzt auch, kommt es auch rüber. Aber ist natürlich, weltweit haben wir natürlich ganz andere Gefahren. Also tropische Stürme ist ein Riesenthema in den USA, aber auch im Pazifik. Und Erdbeben vor allen Dingen ist halt auch ein ganz großes Thema. Und dafür gibt es dann halt so Karten, so musst du dir das vorstellen, ne? Und die werden dann geografisch verschnitten mit den Lokationen und das kannst du halt analysieren, dann kriegst du die Exponierung raus.
Ja.
Und das haben wir immer weiterentwickelt, sagt er, wir wollen nicht die Exponierung quasi nur einfach nur so rausfinden, also welche Zone ist das? Es gibt einen ganz guten Hinweis. Viel wichtiger ist ja, was kostet das eigentlich? Also was ist dann die Prämie dahinter? Und das waren dann die probabilistischen Modelle, haben da viel mit dem Risikomanagement auch zusammengearbeitet und haben dann auch so unsere eigene Software entwickelt und das war dann so, wo wir gesagt haben, also jetzt mal weg von der ganz normalen Softwareentwicklung in Java und in der objektorientierten Welt und dann hin zu analytischen Programmiersprachen, sehr viel mit A gemacht, sehr viel mit Python und das war dann eigentlich so der Kickstart.
Der war noch, das war noch cool, gell?
Das sag ich nicht, war also ganz ehrlich, wir setzen da ganz, ganz stark drauf, ehrlich gesagt. Ja, okay. Tatsächlich. Also ich glaube, ist immer so ein bisschen so, hatte man das Problem, das hatte man so ein Label wie, ja, das ist so ein bisschen outdated, aber da muss sagen, es gibt eigentlich wenig, was du mit A nicht machen kannst, ehrlich gesagt.
Aber also, Deployment war halt immer ein Pain.
Ja, ne? War, aber ist auch nicht mehr. Also tatsächlich, okay. Musst du dir vorstellen, also alles, was wir heutzutage als Webservices quasi, nicht alles, aber bei GenAI ändert sich das jetzt natürlich ein bisschen, ne? Und auch wenn du so Deep Learning-Modelle haben willst, aber unsere Pricing-Modelle werden halt tatsächlich als Packages gebaut, ne? Ja. Also auch alle unsere Prädiktivmodelle als Packages gebaut, das lässt sich in A super umsetzen.
Ja, das stimmt.
Und dann haben die super, super Capabilities, um das halt auch als Webservice bereitzustellen und das kannst du super deployen, das ist hoch verfügbar, das kannst du super verteilen, das kannst du in Container reinschmeißen und das ist unsere Infrastruktur an vielen Stellen, ja.
Ja gut, wir haben, damals ging das nicht, ich weiß noch, gab es dann Revolution Analytics, sagt ihr das noch was?
Nee.
Das war so ein Startup, die auf das, genau auf das Deployment von R gesetzt haben und dann wurden die, glaube ich, sogar von Microsoft gekauft. Also mag sein, ist falsches. Und ich habe ja damals meine Diplomarbeit auch in R dann gebaut, so eine Hazard Rate Regression, das sagt dir vielleicht sogar was, ja, so eine Viable und log-logistische Verteilung und dann eben so ein Survival-Modell, was eigentlich aus der Reliability, Versicherung, Medizin kommt. Und ich habe das damals noch mit kennst du noch Clementine und Modeler vom SPSS, IBM SPSS, da konnte man das dann so rein und dann war, egal, ja, lange Rede.
Aber tatsächlich, also gerade Survival Model, das lässt sich in A halt super machen, da gibt es perfekte Packages dafür und auch die Community ist riesig und du musst dir vorstellen, also warum haben wir uns damals eigentlich mehr so für A entschieden als für Python? Das kam ja aus dem Nutcut-Bereich heraus, wir hatten erst ganz viel auf Datenbanken gemacht, also Oracle hatte damals so extrem gute Capabilities, um auch geografische Analysen zu machen, so Intersection-Modelle, das hat auch gut funktioniert, aber irgendwann hast du gemerkt, oh, das ist alles recht langsam und du musst immer alles in die Datenbank reinladen, auch die Shape-Dateien und sowas müssen in die Datenbanken. Und tatsächlich, wir haben uns damals ja aktiv dafür entschieden, mehr damit zu machen, ist halt, die hatten extrem gute oder haben die immer noch sehr, sehr gute Packages, womit du geografische Verschneidungen machen konntest. Also Intersection-Modelle, lädst den Speicher, holst dir deine Shape-Dateien zu und dann verschneidest du das. Und dann kannst du es natürlich direkt dann kombinieren mit mathematischen und analytischen Verschneidungen. Mhm. Ne? Was kostet uns das? Und dann Probabilistik draufpacken und so weiter und so fort. Also das ist gut. Also da haben wir extrem drauf gesetzt und dann haben das weiterentwickelt. Aber wie gesagt, shiftet gerade so ein bisschen, logischerweise. Also seitdem wir eigentlich mit Deep Learning Modellen natürlich arbeiten, geht auch mehr in Richtung Python und jetzt mit GenAI sowieso, ne? Also die ganzen Packages, Llama Index, LangChain, das ist natürlich alles Python Frameworks, aber
so Parallelisierung war doch dann auch.
War auch ein Problem, aber auch nicht mehr. Echt? Also tatsächlich, okay. Also mittlerweile.
Krass, weißt du echt da.
Ja, also beschäftige ich mal mit, das ist gut.
Ich muss mal Props an Arne, wenn er das hört. Ja, Arne war einer unserer ersten Statistiker und auch so ein absolutes eine R-Maschine. Ja. Ja, cool. Ja, vielleicht hat das ja so ein Revival. Also ich kann das auch, wenn ich was noch kann, dann das. Ja, aber ich fand es auch für mich irgendwie zugänglicher, weil es halt, ich auch aus diesem Ökonometrie-Statistik-Background kam und da war das irgendwie näher an der Skriptsprache, aber ja gut, alle, die wirklich gut programmieren konnten, für die war das fast so schlimm wie VBA oder so, aber aber cool, ja.
Da genau.
Kann ich gar nicht drüber reden, siehst du?
Ja, genau, aber das war quasi so ein bisschen so der Kickstart in die Analytics-Welt tatsächlich. Und da haben wir relativ viel produziert, also gerade für Nutcut und irgendwann hat dann vor 4, 5 Jahren, unser CIO dann gesagt, irgendwie habt ihr ganz, ganz, ganz viel gemacht in dem Bereich Nutcut und da auch gute Sachen aufgebaut und auch die ersten Infrastrukturen und Deployments aufgebaut. Muss nicht vergessen, auch Shiny zum Beispiel war damals auch super gut, weil du konntest sehr, sehr schnell auch sehr gute Oberflächen bauen, um das dann auch an die Leute zu bringen. Und da war dann so ein bisschen so der Kickstart zu sagen, wie können wir das jetzt eigentlich skalieren, ne, für den Rest der Organisation? Also unsere Hauptdomain ist jetzt, Nutcut ist eine super wichtige, gehört aber mit zum Underwriting irgendwie. Mhm. Aber wir haben ja auch Marketing und Sales, wir haben Claims, wir haben Operations und Portfoliosteuerung, was auch wieder ein bisschen mehr zu Underwriting gehört. Und da war die Frage, wie kann man denn eigentlich das, was ihr da schon aufgebaut habt, doch mehr an Methodik und so weiter und so fort und nicht nur an Technologie, eigentlich auch ein bisschen auf diese Domänen übertragen? Und das war dann so der richtige Start für unser Analytics-Department, für die analytische Strategie und für die Transformation, die wir letzten Jahre durchgeführt haben. Ja.
So geil. Also so geil, wie du es erzählst. Hey, ich schmelze hier gerade dahin. Also okay, also das war so. Und wann kamst du dann mehr in diese, ich sag mal, Leadership-Rolle oder auch in diese People-Dimension rein? Wie war das so, die Reise?
Ja, exakt. Also es ging halt darum, also der Auftrag war die Skalierung und diese analytische Maturity in diesen Bereichen, in diesen Domänen quasi zu erhöhen. Und dann haben wir natürlich, wir sind Versicherer, erstmal eine gute Strategie erstmal ausgearbeitet, das können wir tatsächlich sehr gut. Und haben geguckt, was sind eigentlich so die Kernthemen, also was sind die Fokusthemen, auf die wir uns da eben halt konzentrieren müssen. Also viel Fleet of Actions.
Wann war das ungefähr?
Oh, das ist jetzt her. Das ist jetzt ungefähr vier Jahre jetzt her. Ja. Also ungefähr 3,5, 4 Jahre ist es her.
Also 2020.
Ja, so genau, 20 ging es eigentlich los. 20 ging es los. Also vorher war so ein bisschen Setup finden, ne? Also wie können wir die ersten Sachen übertragen, die analytische Infrastruktur auch noch ein bisschen weiter tatsächlich schon vorzubereiten. Man muss auch dazu sagen, das ist vielleicht ganz wichtig auch zu verstehen, also ich verantworte mit der analytischen Transformation tatsächlich alles, was Analytics ist. Mhm. Also für Data Management, Data Governance, für Standard Reporting, da haben wir eine riesengroße, gute Abteilung, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Und da ist auch die Datenstrategie ein bisschen verankert. Ne? Und wir haben eine Analytics-Strategie. Das ist disjunkt voneinander, aber hat extreme Überschneidungspunkte, logischerweise. So, und es ging aber tatsächlich eher um die Maturity. Also wie kriegen wir die Leute eben halt dazu, mehr Analytics auch zu nutzen und vor allen Dingen auch überhaupt erstmal den Wert zu verstehen. Mhm. Und genau, da ging es darum, die Strategie auszuarbeiten, und die ging erstmal ganz stark, erstmal strategisches Alignment mit dem Business zu finden. Mhm. Also was sind überhaupt die Domänen, in die wir einsteigen müssen? Was sind da die Potenziale? Was sind überhaupt erstmal die generischen Use Cases, ohne konkrete Use Cases zu haben? Es war auch relativ klar, dass wir in Richtung People and Organization ein bisschen was machen müssen. Also wie baust du jetzt so ein Center of Excellence ein? Du brauchst ja erstmal so eine Kickstart-Einheit. Kultur natürlich ein Megathema. Also wie schafft man das jetzt eigentlich, die Leute zu engagen und da eben halt mitzunehmen auf die Reise. Und das vierte Thema war natürlich ganz klar Ökosystem. Wie bauen wir das Ökosystem jetzt viel, viel stärker aus? Ne? Und da hat man noch viel mehr Struggle gehabt mit Daten und Datenqualität und wo kommen die Daten her? Aber wie gesagt, da hat sich die andere Unit extrem gut gekümmert mit Data Lake und Data Warehouse, und das ist da alles jetzt super harmonisiert. Für uns ist meistens eher der Data Lake relevant, weil wir ja als Data Science eher auf noch Detaildaten runter müssen, genau, noch ein bisschen tiefer einsteigen müssen. So. Und das war der Kickstart mit der Strategie. Und ja, eins der ersten Aktionen, die ich gemacht habe, war erstmal einen Transformation Manager einstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das war irgendwie auch klar, dass es sehr stark auf die Menschen im Business sich fokussieren wird. Und ganz ehrlich, das Team bestand damals halt aus Entwicklern und Data Scientisten.
Ja, ja.
Und nichts für ungut, aber sind halt meistens die Leute, die extrem Lust haben auf Technik und auf Methodik und auf Daten und Modelle und weniger auf jetzt Adoption treiben und Leute engagen. Genau.
Ich glaube, da hat es auch dann zwischen uns das erste Mal so gefunkt. Exakt. Ne? Also ja. weil das war ja auch was, was wir immer schon gesagt haben. Also ich kam ja noch aus dieser Data Mining-Ära. Mhm. Und da war ja so der Pitch von IBM und Co., ja, du hast hier die Maschine und die findet dann die Secret Business Patterns und Needle in the Haystack und so. Mhm. Und eigentlich brauchst du den Mensch gar nicht. Und ich finde es so witzig, weil der Pitch funktioniert immer wieder. Ne? Dann hatten wir einen Watson, dann hatten wir eine Glaskugelfirma, dann haben wir irgendwie GenAI, und es ist immer wieder so tempting, finde ich, so dass so die Technologie, wie so, ich sage immer so, der KI-Bauchweggürtel. Ja? Also kannst trotzdem nicht auf die Couch flacken und weiter Chips mampfen, und die Bauchmuskeln entstehen einfach so von alleine durch so Sturmschläge. Und bei Data Mining oder generell bei den, das war, glaube ich, auch das Problem in der Ausbildung, weil die sehr methodenlastig war. Und dann kamen halt die ersten, die hießen ja damals noch nicht Data Scientists, aber so Business Analysts oder wie soll ich sagen?
Ja, das war schon.
Was waren die denn dann? Ja, gut, Data Mining Experten.
Ja, doch, ich weiß, eigentlich war's,
war es der erste
Kurs. Also das Buzzword war damals Data Mining gewesen.
Der erste Kurs, den ich auch, genau. Und dann hattest du halt, okay, dann hieß halt, ja, du machst jetzt halt Segmentierung, also nimmst du einen Segmentierungsalgorithmus. Und dann kommst du raus und hast halt irgendwie alle, keine Ahnung, Rothaarigen von allen Blauhaarigen getrennt. Ne? Aber ob die dann mehr oder anders kaufen. Bis dann irgendwie kam, okay, wir müssen eigentlich den Use Case verstehen, das Business vorne dran bringen und dann erst auf die Daten, und wir brauchen auch irgendeine Art von, auch damals schon irgendeine Art von HMI, also und dann, ich weiß noch, ich habe bei uns auch die PowerPoint-Schulung, habe immer ich noch gegeben, weil ich gesagt habe, Leute, ihr müsst in der Lage sein, eure Ergebnisse zu kommunizieren. Mhm. Und zwar dem User gegenüber, weil sonst gibt es keinen Impact.
Ja, ist halt so. Also wir haben es ganz stark auf so Pattern Detection, hieß immer so, ja, da kann man Muster erkennen. Wir sagen, ja, und was ist jetzt, wenn du die erkannt hast, was machst du jetzt damit?
Genau.
Und wer fängt was mit dieser Information jetzt eigentlich an? So, das ist es so, ja. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Evolutionsstufe gewesen jetzt in dieser ganzen Analytics-Journey für alle Unternehmen. Erstmal sagen, ey, erstmal Verständnis aufbauen, Capabilities aufbauen, Technik aufbauen. Und dann ist ja so, ich meine, klar, eigentlich sagst du immer, ey, Problem first, ne? Erstmal das Business-Problem sehen und dann gucken, die Lösung zu finden. Aber ich glaube, aber oftmals brauchst du so ein bisschen so den Leuten auch so ein bisschen so einen kleinen Kickstart zu geben, zu sagen, ja, schau mal, ey, das ist eigentlich möglich. Und dann merkst du auch, wie dann das Denken auch lostriggert und die Leute sagen, ey, Moment mal, so ein ähnliches Problem habe ich doch eigentlich, können wir das nicht lösen. Ne? Und das war bei uns halt starker Fokus, jetzt eher viel, viel stärker auf den Business Need halt einzugehen. Ne? Und das, genau, da hatten wir unseren ersten Kickstart, weil wir ja gesagt haben, ja, wer ist denn eigentlich das Business? Wer sind denn eigentlich die Menschen bei uns im Unternehmen? Also wir haben jetzt, ja, zum damaligen Zeitpunkt hat man nicht ganz so viele, sind jetzt gemerged, aber wir haben so 5000 Mitarbeiter, ne? Und wenn du mal guckst, wir haben eigentlich alle segmentiert. Also wir haben eine Segmentierung durchgeführt, aber per Hand, ehrlich gesagt, und nicht mit der Maschine. Und haben gesagt, es gibt eigentlich so 4 Rollen bei uns, so, also wo du eigentlich jeden Mitarbeiter einsortieren kannst. Das sind immer so Analytics Professionals, also das sind die Data Scientists, die Engineers und so weiter und so fort. Also die, die sich wirklich tagtäglich mit Daten kümmern, Haken dran, da wissen wir, wie wir die upskillen und was die zu tun haben. Dann haben wir gesagt, ja, okay, Management ist unheimlich wichtig. Also wir müssen ja top-down eigentlich Role Models haben, die sich ja darum kümmern, tatsächlich auch die Botschaft und das Verständnis, die Awareness, die Opportunities dann irgendwie auch in die Mannschaft zu tragen, in die Abteilung zu tragen. Und das waren die Analytics Leader. Und man sagt, eigentlich jeder Manager ist irgendwie so ein Analytics Leader. Und was machen wir eigentlich mit denen? Und da haben wir ja so ein Riesenprogramm aufgestellt über 2 Jahre mit so einem Leader Camp, wo wir alle Managers, glaube ich, 350 Leute insgesamt, weltweit quasi in so einem 2-Tages-Workshop abgeholt haben. Und weltweit heißt wirklich von Chicago über London, Paris, Hannover natürlich ganz viel, Singapur, Sydney, also wirklich überall. Und das war auch echt erfolgreich, weil da hast du erstmal so top-down erstmal einen guten Ansatz gehabt.
Yeah.
Und gleichzeitig war auch von unten, aber nicht ganz von unten, sondern eher so, wir haben so eine Translator-Rolle noch etabliert. Mhm. Und das waren so Leute, gesagt haben, das sind Leute, die sind aus dem Business und es ist auch ganz wichtig, dass sie aus dem Business kommen. Mhm. Also nicht irgendwie wir als Capability Manager geben die irgendwie ab, so wie die Business Analysten das oftmals machen. Nee, sondern das müssen Leute, die halt wirklich die Pain Points tagtäglich erfahren und auch aus Claims kommen, aus Underwriting kommen und wissen, was funktioniert nicht, die aber auch unsere Sprache verstehen, weil das, ich glaube, kommt ja so ein zusätzlicher Abstraktionslayer oben drauf, wenn du damit so Modellergebnisse ankommst, irgendwie 95% Genauigkeit, das sieht erstmal super aus, aber das ist es ja im Zweifelsfall nicht, ne? Und das müssen die halt auch erklären können, übersetzen können.
Kann ich da kurz einhaken?
Ja, klar.
Gestern waren wir bei Merck, das war ziemlich cool. Hat der Walid Mehana hat eingeladen und da, ich weiß nicht, wer es war, aber einer hat erzählt so, ich glaube, es war bei der Bank, ich weiß nicht mehr genau, und dann hat gesagt, sein Legal hat irgendwie gesagt so, können wir nicht einfach Genauigkeit 5 Genauigkeit 5 als Standard haben. Es muss mindestens Genauigkeit 5 haben. So.
Von 5?
Ja, keine Ahnung.
Ach so, das, okay.
Also muss einfach 5 sein. Also als Beispiel können wir nicht, also ne, also das haben wir bei den Ingenieuren ja auch oft so, dass man halt, die Leute tun sich halt einfach schwer mit Wahrscheinlichkeiten.
Ja.
Und mit irgendwie Longtail-Problems und mit Konfidenzintervallen und mit ROC-Kurven und mit.
Und dann Recall, der mit reinkommt, der eigentlich dann viel aussagekräftiger teilweise ist, genau. Ja, das ist so, ja.
Weil das hat, also wie habt ihr das, vielleicht kurze Anekdote, bis du zum vierten Gruppe kommst, wie hast du die, weil das war auch am Anfang, was wir die Erfahrung hatten, sowohl bei den Banken als auch bei den Versicherungen, als auch bei den Qualitätsingenieuren, so. Ja, wir sind Aktuare, wir machen Statistik, wir sind ja schon Data Scientists, so, wir haben unsere Methoden, wir kommen da schon klar, was wollt ihr jetzt eigentlich von uns, so ungefähr, ne? Hattest du das auch, so einen Widerstand, so im Sinne von, wir nicht, oder,
hatten wir eigentlich nicht, also ich muss schon sagen, also wir hatten, ich glaube, und das war auch so ein bisschen unser Vorteil, wir hatten absoluten C-Level-Support. Ne? Also unser CIO sowieso, aber auch das gesamte Board hat gesagt, ey, es ist ein wichtiges Thema. Muss auch verstehen, 2018 kamen wir auch aus einer schwierigen Phase und da hat sich sowieso extrem viel umgekrempelt und der Change-Wille war halt auch extrem groß, muss man dazu sagen. Und man war auch sehr offen dem gegenüber zu sagen, ey, wir müssen jetzt progressiv neue Dinge halt machen. Ich glaube, was wir bei den Translatern gemacht haben, das sind natürlich Leute aus dem Business und wie gesagt, und oftmals bringen die natürlich nicht die technischen Capabilities mit oder die, um halt wirklich Analytics selbst zu betreiben. Aber es waren bewusst eben halt Leute, die halt Bock haben, ne? Die haben gesagt haben, ey, irgendwie, ich habe da doch irgendwie einen Bezug zu und das interessiert mich irgendwie, aber eigentlich kann ich das gar nicht so richtig. Und für die war das perfekt, weil die super in diese Welt quasi mit reingucken konnten, wie funktioniert das eigentlich, aber direkt aber auch den Connect zu ihrem tagtäglichen Problem halt quasi. Und die mussten aber hart abgeskillt werden, das muss man auch dazu sagen. Also wir haben da auch dann uns überlegt, wie skillen wir die richtig ab, weil das kennst du ja alles, Coursera und LinkedIn Learning, was ich was alles gibt. man startet immer mit ganz viel Motivation, ja, dann machst du drei, vier Kurse und dann fällt das ja natürlich dann die Completion Rate.
Das ist wie mein Italienisch, was ich versuche seit irgendwie
zu lernen. Ich habe vor ein paar Wochen mit Chinesisch angefangen.
Oh Gott, das ist natürlich noch ein dickeres
Brett. Das habe ich auch gemerkt. Aber genau das ist es eben halt. Und da haben wir uns ein ganz anderes Konzept halt überlegt, wie wir die quasi bei der Stange halten, eine Mischung aus Community-Programmen. Und was wir auch gemacht haben, gesagt, wenn wir Use Cases umsetzen, ne, wir haben ja über die Leader-Camps, haben wir ja auch so Ideation-Sessions gemacht, wo die Leader Ideen eingebracht haben und dann gesagt, okay, war für uns super, weil wir unseren Use Case Funnel erstmal füllen konnten. Mhm. Also, wir haben ja da auch euren Use Case Approach da ganz gut adaptiert und bei uns eingeführt. Gesagt, wenn wir so einen Use Case umsetzen, dann ist da auf jeden Fall ein Translator mit dabei. Mhm. Also nicht wir treiben diesen Case, der muss den Case halt treiben.
Ja.
Und ich glaube auch so ein Erfolgsgeheimnis war, dass wir erstmal noch gar nicht so 100% auf den Business Case geschaut haben bei jedem einzelnen Case, sondern vielmehr auf Feasibility, klar, weil wir wollten das Ding ja umsetzen.
Ja.
Aber vor allen Dingen auch, wie ist der Business Pull? Also klemmen die sich dahinter? Und wenn es nur auch nur ein Case war, der vielleicht nur 4-5 Leuten irgendwie erstmal geholfen hat, aber das hat Leute angesteckt und im Zweifelsfall löst es auch FOMO aus in anderen Bereichen, die sagen, ey krass, da haben wir auch Lust drauf,
das
drauf
zu machen. Genau, das ist super. Also das ist immer, was wir immer wieder sagen, immer auf Game of Thrones sage ich, also eine Länderei nach der nächsten erobern und dann eine Gefolgschaft loyalisieren und dann
ja, aber auf positive Art und Weise, ne? Also der Purpose war ja klar, wir wollten eben halt diese Maturity eben halt erhöhen und eben halt viel bessere Decision Excellence quasi eben halt kreieren. Genau, und das hat eigentlich gut funktioniert. Also muss sagen, haben da ganz viel aufgebaut, Use Case Funnel ist voll, haben auch ganz viele Use Cases umgesetzt, die Translator aktiviert. Das klappt bei manchen Sachen, hat es auch nicht so gut geklappt, muss man sagen, weil da waren viele Leute drin, hat sich dann auch relativ dann bald gezeigt, wer hat dann jetzt vielleicht nicht ganz so viel Interesse dran. Aber da gibt es halt einen richtig harten Kern. Und ich glaube, für uns war es halt extrem gut, dass wir, wie gesagt, das gesamte Leadership-Team der Global IM abgeholt haben. So, und die halt wirklich uns kannten, wussten, wo habe ich einen Kanal, wo ich was einspielen kann. Und es kamen wirklich gute Ideen, muss man wirklich sagen. Also du hast wirklich gemerkt, dass die Leute sich so Transferwissen noch angewendet haben. Sagen, eigentlich habe ich hier ein Problem, das könnten doch die Jungs mir irgendwie, die könnten mir doch irgendwie helfen oder so. Mhm. Und so kam das dann eigentlich, dass wir in der Transformation eigentlich erfolgreich waren, das kann ich so sagen, ja, das war's. Also.
Wer war jetzt mal die vierte?
Achso, die vierte Rolle, genau, also das ist genau die wir nicht so gut bespielt haben, wo wir jetzt in der zweiten Iteration drauf gehen. Also wir haben Analytics Professionals, ne, die Leader und die Translator, ja, und der Rest sind halt geschätzt, 4.500 Leute, das sind halt die User, ne? Also man muss ja so sehen, wir sind ja ein Versicherungsunternehmen, wir haben halt alles Knowledge Workers bei uns, ne? Also Leute, die müssen jeden Tag Entscheidungen treffen und die brauchen jeden Tag Analytics, so. Yeah. Und die haben wir erstmal noch gar nicht so bespielt, sondern erstmal top-down über die Leader und bottom-up über die Translator, ne? Mit uns eben halt als Hub und als Enabler und eben gesagt auch der riesengroßen Abteilung, die sich ums Standard-Reporting gekümmert hat. Und jetzt haben wir halt produziert, Use Cases produziert, wir haben Self-Service-Capabilities hingestellt, das hat das andere Team da extrem viel gemacht und auch ganz viele Dashboards, Power BI und so weiter. Also eigentlich muss man sagen, wir sind jetzt so datengetrieben, ne? Also wir sind ein datengetriebenes Unternehmen, das kann man so sagen. Und es ist auch eigentlich, in jedem Bereich ist es selbstverständlich, Daten für die Entscheidungsfindung reinzunehmen.
Das ist ja schon mal gut. Ich meine, da sind ist ja viele es. Andere noch nicht. Ja, also ist ja schon mal ein riesen Achievement.
Ja, ist es. Aber ganz ehrlich, wenn du da bist, merkst du halt, ja, das ist aber nicht die Ende der Reise. Das merkst du dann halt schon.
Da geht noch was.
Ja, das ist es halt tatsächlich. Also ich dachte auch mal, ey, wenn wir datengetrieben sind, super, dann kannst du da so ein großes Checkmark dran machen und dann passt das alles. Und 100% datengetrieben kannst du auch gar nicht sein. Aber es ist schon, also wir sind schon gut in die Richtung gekommen. Aber es gab halt auch so ein paar Drawbacks jetzt, ne? Auch so Learnings, die wir aus der Zeit jetzt quasi mitgenommen haben. Über jetzt, die Transformation geht ja jetzt gute 2,5-3 Jahre. Und da, ja genau, da können wir darüber sprechen, was dann in Richtung, was uns dann auch so ein bisschen motiviert hat, dann in Richtung mehr Augmentierung halt zu gehen. Ne? Das ist genau der Grund. Ja, aber wie gesagt, das war so ein bisschen so die Journey, wie wir überhaupt das mal gestartet sind. Das Team war am Anfang echt klein. Ich glaube, wir waren 5. Mittlerweile sind wir 12, glaube ich, halt so. Und super bunt, ne? Das ist auch immer meine Empfehlung immer so. Ich glaube, viele Companies haben es am Anfang auch anders gemacht und haben dann gemerkt, oh, so gut ist es gar nicht. Die haben dann halt 5, 6, 7 Data Scientists eingestellt, klar, um Use Cases umzusetzen. Aber eigentlich, du brauchst Statistiker, du brauchst Analysten, du brauchst vor allen Dingen Software Engineers. Super wichtig, weil du musst das Zeug ja auch irgendwie provisionieren und rausbringen. Und Transformationsmanager, ne? Das ist tatsächlich, also man darf diesen People-Aspekt, also muss ich mir vorstellen, wenn ein Use Case bei uns reinkommt, geht das über die Transformationsmanager. Die setzen sich dann hin, gucken sich die Idee genau an, machen dann ein Konzept raus, ne? Dann geht das in ein Proof of Concept mit einem Komitee, wo sich dann Business People den Case nochmal pitchen lassen von den Translator. Das machen alles die Transformationsmanager
bei uns im Team. Cool, dass die da helfen. Ja, weil das war auch ein Thema, was wir gestern diskutiert hatten, da komme ich nur jetzt gerade drauf, wo dann auch war, ja, ist ein Bereich, also eine Firma hatte festgestellt, sie haben sehr viel im Finance-Bereich umgesetzt, weil die bessere Business Cases rechnen können. Mhm. Und andere Bereiche tun sich da irgendwie schwerer oder sagen, habe ich jetzt auch keine Lust dazu und dann lasse ich es überbleiben, so ungefähr. Ja. Ne? Und das, wenn du da auch so eine Art interne Agentur hast, die dir quasi hilft, das vorzubereiten oder so eine Sprunghilfe, das macht natürlich sehr viel Sinn. Mhm. Aber es ist interessant, also ich meine, es gibt ja andere Firmen, die haben dann wirklich Hundertschaften an Data Scientists, Data Engineers aufgebaut. Das habt ihr so gar nicht gebraucht dann, oder?
Ich muss sagen, also das andere Team, die andere Abteilung, die sich ums Data Management kümmern, ums Berichtwesen, da sitzen natürlich ganz viele Data Engineers. Okay. Ne? Du musst dir vorstellen, wir haben ja super, super verteilte Inventory-Systeme über die ganze Welt. Und natürlich ist das so die Harmonisierung unserer Data Pipelines. Und das muss ja halt alles irgendwo zusammenlaufen. Und da sitzen natürlich viele Data Engineers, da sitzen auch dann so Report-Developer und so weiter und so fort. Und das funktioniert auch gut. Also es sind jetzt auch keine Hunderte, ne? Aber das sind Dutzende, sagen wir so. Ja. Das sind schon ordentliche Anzahl, brauchen wir aber auch, weil es ist unglaublich, wie viel Daten bei uns halt entstehen aus verschiedenen Bereichen. Aber das Data Science Team an sich oder das Analytics Team ist halt schmal, ne? Das sind halt 12 Leute und ehrlich gesagt, das funktioniert auch ganz gut. Klar, du merkst jetzt durch GenAI, da kommt wieder so ein Need an Fähigkeiten, den du so pauschal erstmal nicht decken kannst, ne? Wo es ja auch wieder schwieriger wird. Wie gesagt, haben wir auch ein bisschen Support dann extern ja auch ein bisschen gebraucht, um da uns erstmal so auch erstmal reinzukommen. Aber an sich, ich glaube, du brauchst schon ein ordentliches großes Datenteam, aber das Analytics-Team, das ist eher nur die Frage, wie kriegst du das effektiv eben halt hin? Ne?
Ich finde es super spannend, was du sagst, weil wir merken, also wie soll ich das jetzt sagen, ja, aber wir merken halt schon, allein in Bayern haben wir über 100x neue Lehrstühle für Data Science und für KI geschaffen. Mhm. Ja. Und viele Masterabsolventen und dann gab es ja dieses Harvard-Paper, so Sexiest Job 21st Century und viele Leute sind halt in diese Domäne rein, oft auch sehr generisch. Mhm. Und wir merken jetzt schon auch selber, dass der Demand gar nicht mehr so da ist. Ne? Mhm. Also klar, wenn du jetzt noch was anderes dazu mitbringst, also ein Kumpel kürzlich getroffen, der ist halt Mechatroniker und Data Scientist und der kann das super kombinieren. Mhm. Der ist wieder gefragt, oder eben auch die Kombination dann aus einer Industry oder aus einer Funktion, ne? Also wenn du halt sehr gut weißt, wie man Recommender baut oder wie man, keine Ahnung, gut, jetzt GenAI sowieso, ne? Mhm. Aber dass man jetzt so Herrscher und Data Scientists braucht, weil man ja auch nicht mehr in R das Modell vom Scratch baut, weil man ein Package schon hat, ne, was man eigentlich deployt oder weil man eben halt schon fast schon Low-Code-Plattform bauen kann und das Inkrement dann noch besser zu machen, da gibt es dann den einen Freak oder die zwei, die man hat, die kann man dann fragen dafür, oder?
Also das ist so,
auch deine Erfahrung.
Also genau, also bei uns, ich glaube, ein Team, wir haben so eigentlich zwei Leute, die halt, also einen, der sich so richtig stark mit Data Science beschäftigt und einer, der das eben halt so ein bisschen mit begleitet. Und ehrlich gesagt, das ist auch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, was wir haben, ist jetzt nicht, dass wir keine Use Cases haben oder Data Science-Problematiken haben, die ich umsetzen kann, sondern das Problem ist eher, wie provisionieren wir eigentlich diese Insights jetzt dahin, wo sie hin müssen, nämlich zum Business. Yeah. Das heißt, unser Need für gute Software-Engineers oder wir nennen die Analytics-Engineers, das ist eine Jobrolle, die haben wir bei uns quasi so definiert. Es gibt so Jobfamilien bei uns bei der Talangs und die haben wir tatsächlich auch so genannt. Wie gesagt, es gibt so einen Analytics-Engineer und das ist so eine Mischung eben halt aus jemandem, der ein super analytisches Verständnis hat, ne? Auch wie mache ich Datenaufbereitung, wie mache ich Statistik, wie bediene ich diese Modelle, aber der auch in der Lage ist, tatsächlich gute Package-Strukturen aufzubauen, Software, wiederverwendbare Applikationen halt auch zu schreiben. Ne?
Ja, die heißen so bei uns Machine Learning Engineers.
Ja, okay, ne? wir haben sie Analytics Engineers genannt, aber wahrscheinlich ist das genau das gleiche Profil.
Ja.
So, und da sehe ich einen viel, viel stärkeren Need, weil wir haben in den letzten Jahren es geschafft, sehr, sehr viele Sachen zu produzieren, aber jetzt geht es eigentlich darum, wie delivern wir das eigentlich? Also wie kommt das halt raus? Ne?
Und das da hast du dir nochmal richtig Gedanken gemacht. Und,
ja, das war so ein bisschen so auch das Learning ja tatsächlich unserer Transformation.
Ja, aber da erzähl mal, ich meine, da hast du auch gesagt, du hast das Produkt reicht nicht, ja. Mhm. Und also finde ich super geil und aber ja, ich will nicht zu viel vorkriegen. Also was bedeutet, wie ging es dann weiter?
Also genau, ich hatte ja gesagt, die Transformation an sich war erfolgreich. Irgendwie sind wir so datengetrieben. Aber was wir schon gemerkt haben, es gibt so eigentlich so zwei Key Learnings, die wir eigentlich gemacht haben. Und das erste ist eben halt, dass Analytics, auch wenn es jetzt super verfügbar ist von unserer Seite aus mit einem fertigen Modell und einem Shiny Dashboard oder von mir aus einem Power BI Report und so weiter, es überfordert die Leute trotzdem. Es ist overwhelming. Ja. So, also weil, und gar nicht, weil die Leute das nicht verstehen wollen und sowas halt. Ich glaube, wir überfluten sie einfach auch mit den Informationen.
Ja, und wir sind natürlich so tief dann immer drinnen. Mhm. Ja, du sprichst mir da so aus der Seele, diese ganzen Hiechel, Stephen Few, wie viel Farben, Ink to Information Ratio und wann noch kein Peitschert, mal gut, Peitschert sind eh doof, aber und dann kamen alle möglichen Senki und am Ende haben die Leute immer noch falsch gedrückt, so ungefähr, ne?
Ja. Also ich hatte vorhin noch die Diskussion erst gehabt, auch gestern auf der Big Data Minds, ist halt so, ey, überall machen wir es den Leuten eigentlich leichter, ne? Heutzutage setzt sich in dein Auto, da ist eine große Batterie drin und ganz, ganz viel Technik, aber irgendwie, es wird immer komfortabler zu fahren und du musst dich um immer weniger kümmern. Aber irgendwie verlangen wir in dem ganzen Analytics-Bereich oder in dem ganzen Data-Science-Bereich, verlangen wir irgendwie von unseren Business-Leuten, sich mehr damit zu beschäftigen und das besser zu verstehen und selber anwenden zu können. Mhm. Und hier Self-Service, mach mal selber und so. Mhm. Und wie gesagt, das überfordert Leute, weil die haben sich ja aktiv gar nicht dafür entschieden, diesen Job zu machen. Und natürlich ändern sich Jobprofile, das ist vollkommen klar. Aber warum ist es woanders, wird es immer leichter und da wird es immer komplexer und wir verlangen immer mehr. Und es ist auch nicht so, dass die Leute nichts zu tun haben. Eher im Gegenteil. Genau. Ne? Also wenn du überlegst, was so ein Underwriter bei uns heute entscheiden muss und was er noch vor 10 Jahren entscheiden musste, das ist schon gravierend, weil die Welt einfach auch viel, viel komplexer wird.
So, und was heißt das? Ist das mehr Entscheidungen oder sind
viel mehr? Viel mehr. Und das Schlimme ist ja, wenn du mehr Entscheidungen hast, musst du ja auch mehr miteinander alignen. Musst du gucken, der Aspekt ist gut, der ist so halb gut und der ist schlecht. Und wie bringe ich denn das jetzt eigentlich zusammen? Nutcut-Situation ist super, aber eigentlich ist es man-made, wäre dieser Account super gut. Also es ist einfach mega komplex. Mhm. Und dafür brauchen sie Analytics und das ist overwhelming. Das kriegen die Leute, es ist einfach komplex, das übereinander zu kriegen. Mhm. Und ein anderer Aspekt, und ich finde, der ist noch viel gravierender, ist, wie gesagt, wir sind extrem gut im Produzieren von Lösungen. Yeah. Mein ehemaliger Manager hat immer gesagt, wir sind immer super, um die Dinge an die Rampe zu stellen und sagen, hier, holt mal ab. Aber ganz ehrlich, es ist disconnected. Also das ist halt nicht in deren Workflows drin. Und das ist eigentlich das Schlimmste, das kennst du ja selber. Wenn du irgendwas machst und du musst jetzt raus und musst da noch das Tool rein und jenes und welches, dann nervt es dich schon an.
Ich arbeite nur mit Screenshots.
So, und das ist es halt. Es ist einfach das Überwältigende und dann eben halt dieses Disconnected. Also, dass es eben halt nicht integriert ist. Ja, und das führt eben halt dazu, dass die User Adoption halt runtergeht. Also, wir haben die besten Dashboards und wir haben jetzt die besten Capabilities. Klar, Datenqualität ist immer manchmal noch ein Problem. Aber in Gänze kann man sagen, wir haben eigentlich alles. Aber trotzdem merken wir, so richtig Impact hat das halt nicht. So. Und was ist die Lösung? Ja, mehr Upskilling und noch mehr Data Literacy und so weiter und so fort. Und noch mehr Self-Service-Capabilities. Aber das ist genau das Gleiche. Auch dieser Effekt ist halt nicht da. Sieh dein Beispiel, eine fremde Sprache zu lernen. Irgendwie hast du einfach auch andere Dinge zu tun. So. Und das war für uns so ein bisschen so die Erkenntnis, dass wir gesagt haben, ja, blöderweise, du brauchst Data Literacy und du brauchst Self-Service-Capability, um Data-Driven zu sein. Und wenn du fully Data-Driven sein willst, müssen das viel, viel mehr Leute machen. Aber das skaliert überhaupt nicht. Yeah. Das funktioniert eben halt nicht. Was willst du machen? Willst du jetzt deine 4.500 Business-Professionals jetzt versuchen, in so halbe Data Scientisten zu transformieren, das skaliert einfach nicht und das funktioniert nicht. Ja.
Also das heißt, die Idee war halt nicht so einen Push zu machen oder so ein Have-to, sondern eher so ein Pull zu erzeugen, so ein Get-to. Also das ist, die Adoption, man sagt ja, es gibt ja dieses Product-Led-Growth-Prinzip auch in der in der Softwareentwicklungswelt, also dass das Produkt dich einfach süchtig macht und du von dir aus immer tiefer da reinkommst sozusagen. Und
ja, das wäre der eine Aspekt, also dass die Leute dann doch noch dazu motiviert bekommst, aber selbst das ist ja limitiert. Wie gesagt, also eigentlich kann ich ja sagen, die Leute, die wirklich Bock darauf haben, die haben wir ja abgegrast. Die sind
die sind schon dabei.
Die sind dabei, so. Mm. Aber was machst du halt mit den Leuten, die sich da nicht aktivieren lassen? Und ich habe da auch vollstes Verständnis für. Ne? Die Leute haben ihren Job halt gewählt und die sind unheimlich gut in den Job. Nee, wir haben gesagt, ey, wir müssen eigentlich einen ganz anderen Ansatz fahren. Also anstatt datengetrieben zu werden, sollten die Leute doch eher von den Insights getrieben sein und so sollten sich darum kümmern, diese Insights nutzen zu können, um Entscheidungen zu treffen, weil das können sie besonders gut. Das sind ja die Experten und Underwriter, braucht gute Informationen, gute Insights, um zu entscheiden, ist das ein gutes Risiko, wie gehen wir damit um und so weiter und so fort. Und das war für uns so ein Switch, wo wir gesagt haben, da müssen wir den Fokus verschieben von den Leuten, die in der Lage sind, also eine sehr kleine Gruppe, die in der Lage sind, Insights zu produzieren, zu denen, die eben halt in der Lage sind oder die Insights quasi brauchen. Und das ist dieser Insight-Driven Approach. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen zu sagen, ey, das wäre eigentlich perfekt, das zu augmentieren. Also da Augmentierung einzusetzen und viel, viel stärker in die Integration, in die Workflows reinzugehen mit unseren Insights. Das war quasi so der Kickoff quasi für die zweite Iteration unserer Strategie oder unserer Transformation.
Ja, mega nice. Okay, und dann, wie kamt ihr eigentlich auf diesen Begriff Augmentation? Mhm. Ist das so von dem Borg irgendwie? Nee, oder?
Das ist eigentlich ganz witzig. Also tatsächlich ist es so dazu gekommen, also wenn du dir mal die klassische Definition, also Augmented Analytics war so ein bisschen, wenn du mal auf den Awareness-Radar oder Tech-Radar geguckt hast, war das mal so ganz, ganz unten irgendwo, weil das keiner so wirklich gemacht hat. Das war ursprünglich mal gedacht tatsächlich, oder es war so definiert, dass es den Data-Scientisten helfen soll, so, was ich so schon so Auto-Data-Prep zu machen und so weiter und so fort und so Model oder so Auto-Modeling quasi schon auszuwählen. Also sollte den Data Scientist quasi unterstützen. Ist aber eigentlich Quatsch, weil der Data Scientist braucht das eigentlich gar nicht. Also der kriegt das selber, der hat ja selber seine drei Skripte und läuft das halt durch. Und dann gesagt, naja, soll eben halt die Leute unterstützen, die halt Entscheidungen treffen sollen. Dann ist das so ein bisschen in Richtung Business abgedriftet. Und dann hatte mein Co-Autor Tobi Zwingmann, der hatte schon mal ein Buch geschrieben für O'Reilly, und O'Reilly hat dann immer so eine Art Katalog, worüber hätten sie ganz gerne mal ein Buch. Und sind sie auf ihn zugekommen und sagt, hier, kannst du was über Augmented Analytics schreiben? Und dann kam er zu mir und meinte, ey Willi, ehrlich gesagt, das klingt so ein bisschen, das ist doch ein Transformationsthema, das ist doch irgendwie ein Business-Involvement-Thema, ich brauche dich da. So, und so kam es halt dazu. Und desto mehr wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auch mit dem, wie es eigentlich funktioniert, wofür es gut ist, habe ich immer mehr gemerkt, ey, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, um diesen Gap, den wir jetzt in der ersten Iteration der Transformation festgestellt haben, irgendwie schließen zu können.
Ja.
So. Und das ist es. Also vielleicht, wenn man das mit einem Satz eigentlich beschreibt, was ist eigentlich Augmentierung oder Augmented Analytics? Du kannst es dir so ein bisschen vorstellen wie Augmented Reality, ne? Wo du dein Handy hochhebst, dann siehst du deine Umgebung und dann kommen so ein paar Pins, die dir zeigen, da ist die nächste Eisbude, da ist das nächste Restaurant und da hinten ist die U-Bahn-Station. Und genauso ist es auch so. Du bist in deinem Workflow, du musst halt irgendwas abarbeiten und es kommen halt analytische Insights kommen halt rein, die dir genau in diesem Moment helfen, die bessere Entscheidung zu treffen.
Ich finde es so geil. Ja. Ich habe immer gesagt, Karl Klammer, ne? So,
also exakt. Die Idee, so ein bisschen, ist so ein bisschen Assistent, genau. Und aber das kann super divers sein. Ne? Das muss nicht irgendwie so ein Karl Klammer sein, der sagt, klopf, klopf, hier, du solltest mal speichern, also der so eine Recommendation gibt. Das kann aber auch was anderes sein. Das kann auch wirklich sein, dass du sagst, ey, du gibst halt wirklich, das kann ein Gen-AI-Modell dahinter sein, was dir dann zum Beispiel einen Text vorschlägt. Du sagst, hier, das wäre eine mögliche Antwort. Das können aber auch die letzten KPIs sein. Das kann aber auch ein Chart sein, was dir zum Beispiel die Claims-Historie anzeigt zu einem Kunden, weil du gerade diesen Kunden quasi bearbeitet.
Ja, oder ich finde es für Anwälte auch super spannend, wenn die in ihrem Schriftsatz sind und dann kriegen die dann so, ne, dann liest die, sag ich mal, Co-Piloten-KI irgendwie mit und sagt dann, hey, übrigens, du hast das Urteil nicht gesehen.
Oder, ist Augmentierung.
Aber ich glaube tatsächlich, was mich so fasziniert, also die Idee, dass wir mehr ins Business kommen mit dem Thema, dass wir irgendwie APIs haben ins SAP rein oder so, ich glaube, das ist schon irgendwie auch da gewesen, aber nochmal dieses ultimative, glaube ich, was du da hervorhebst, diesen Systembruch zu vermeiden.
Ja, dem ist so. Ja.
Weil du damit halt, das ist total genial, ne? Weil sonst hast du immer, du hast ja ein Trägheitsmomentum, das ist ja Physik, ja. Und wenn er allein schon irgendwie also gucken muss, ja, wie öffne ich jetzt die neue Datei, wie installiere ich das jetzt, ja. Merke ich ja selber, wenn man über 40 ist, ja, dann setzt es irgendwie auch schon so ein bisschen ein. Ist vielleicht auch so ein biologisches Ding, das ewiges Leben ist vielleicht auch keine gute Idee, aber da kann KI ja auch helfen. Also beim ewigen Leben, nicht bei dem Leben verkürzen. Wobei da auch. nein, aber das finde ich wirklich genial, weil damit ist so diese Barriere einfach total niedrig, oder? Und dann kannst du das ja auch sukzessive machen. Also, was ich auch geil finde, das müssen wir mal offline diskutieren, so das ERP der Zukunft, wie das wirklich aussieht. Ja? Und nachdem wir so ein Data Mesh haben, eigentlich eher so ein, kein AI Mesh haben, sondern so ein Business Mesh, ja. Wie siehst du denn diesen ganzen Trend mit den Agenten? Ist das für dich, verbindet sich das da an der Stelle oder auch Automatisierung?
Ja. Also das lässt sich sehr gut verbinden. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass du tatsächlich guckst als so ein klassisches Analytics-Department, wie kriegst du das überhaupt hin? Und da ist natürlich dann Software-Infrastrukturen, deswegen gehen wir jetzt immer weiter in die Softwareentwicklung rein. Wie du schon sagst, du musst halt so eine API-Infrastruktur aufbauen. Ne? Und das Interessante ist halt tatsächlich, du hast ja recht, ich meine, so Recommendation-Systeme innerhalb eines Customer-Relationship-Management-System ist ja nichts Neues. Die Idee ist jetzt aber, dass tatsächlich zu sagen, ja, wir als Analytics-Abteilung sitzen aber auf allen möglichen Data-Töpfen quasi drauf und wir können das ja beliebig miteinander kopieren.
Yeah.
Und wir können ja plötzlich einen Insight generieren, der eben halt nicht nur aus diesem Universum kommt, sondern aus dem Schaden oder aus dem Marketing oder was weiß ich. Und so. Also diese Integration ist halt extrem.
Ja, weil die Leute ja auch gar nicht miteinander reden. Ja. Also ich war auch immer wieder erstaunt, und das erlebe ich heute noch, dass halt Claims irgendwie nicht mit Underwriting redet. Ja, so was mich so... Aber das war ja damals, ich meine, das kenne ich auch aus dem Automobil, da hat auch die die Entwickler haben sich gar nicht angeschaut, ob das, was sie entwickeln, am Ende irgendwie erhöhte Gewährleistungskosten verursacht oder so. Ja. Also von daher, das heißt, du kannst eigentlich auch solche Silos über Insights dann
verknüpfen,
kontextspezifisch dann generieren. Und aber wie machst du das? Weil, also zum Beispiel, weil wir CRM reden, oder egal was ist, jeder Anbieter versucht ja, sein System möglichst geschlossen zu halten, ne, damit er möglichst viel in seiner Welt und in der ServiceNow, keine Ahnung, eine Salesforce, jeder will ja so das Business OS bauen. Ja, und kauft links dazu, kauft rechts dazu. Also wie bringst du die Anbieter dazu, dass sie dir die Tür aufmachen, dass du deine Augmentation da reinbringen kannst?
Ja gut, also genau, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt natürlich, wir setzen jetzt ganz stark halt auf Eigenentwicklung, auch bei unserem Inventory-System, da haben wir es natürlich jetzt leicht. Ne? Wir müssen da jetzt in einigen Bereichen mit wenig Legacy arbeiten, sondern wir bauen gerade diesen Technologie-Stack quasi neu. Das heißt, da kannst du natürlich super diese Augmentierung damit reinbringen. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also das ist ja unser Ansatz zu sagen, ey, wir wollen möglichst alle Informationen miteinander verknüpfen und die reinbringen und auch wenig Information-Hiding betreiben. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass du es halt miteinander verbindest. Ja, mit den Anbietern ist eine gute Frage. Das steht im Buch auch drin als eine Empfehlung. Ey, challenge mal deine Vendors nach eben halt ihrer Augmentation Readiness. Also wie offen sind denn die eigentlich dafür? Weil das wird schon ein wichtiges Thema werden. Also ich würde es immer als Company halt einfordern zu sagen, ja, aber wie steht ihr dazu, Webservices anzubinden, die mir helfen, hier einen Insight eben halt zu generieren? Aber nochmal zurück zu diesen Agenten und dieser Automatisierung. Yeah. Ich glaube, wo du nochmal ganz stark halt gucken musstest, ich glaube, bei den Augmentierungen, das Schöne ist, Augmentierung ist erstmal so ein bisschen eher wie so ein Co-Pilot, ne? So wie das bei GPT jetzt auch ist. Also du hilft dir einer und der gibt dir halt irgendwie eine Empfehlung und du bist aber immer noch Herr der Entscheidung. Aber was du schon überlegen musst, ist halt tatsächlich, wenn du eben halt diese Insight-Generierung gemacht hast, also gibt's ja, also du kennst ja Samak Dagani bestimmt mit dem Data Mesh, die hat ja tatsächlich dann auch so eine Art Data Product Beschreibung ja auch gemacht, wo du Data Product beschreibst. Genau das musst du für die Augmentierung auch machen. Du musst halt genau beschreiben, was ist das für eine Augmentierung, welche Informationen liefert
die? Wo kann die mir helfen,
exakt,
wo nicht?
Und da kannst du zum Beispiel auch reinschreiben, ey, was taugt die eigentlich auch für Automatisierung oder taugt die nur für eine Augmentierung, weil das ist vielleicht ein nützlicher Hinweis, aber würde ich für Automatisierung jetzt vielleicht nicht zwangsweise benutzen. So, aber ich glaube, Agenten, das, was du angesprochen hast, diese Verbindung, dass du mehrere Agenten miteinander verknüpfst und dass die sich wiederum gefüttert werden durch Augmentierung, das ist absolut ein Thema, was ich für die nächsten Jahre sehe.
Wenn man das jetzt hält, wären wir in der Betriebsrat, nein, Schmarrn, aber so Doomsday-Szenario ist ja dann schon so ein bisschen so, will ich sagen, eine Verdummung der Mitarbeiter, aber also über die Augmentierung lernt der Agent ja über die Feedback-Schleife eigentlich immer besser zu werden. Ne? Im Hintergrund kümmerst du dich um eine bessere Datenqualität und so.
Ja.
Also siehst du das Szenario, ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen kritischer zu sein beim Thema KI, ja, habe ich auch viel als Feedback bekommen, dass ich nicht mehr nur so krass positiv bin, aber siehst du dann so eine Gefahr, dass dann so ein Sachbearbeiter im Claims dann einfach nur noch immer so klickt so und die Recommendation irgendwie so annimmt und das ist dann halt so sein Job, ja, oder ihr Job oder also wo siehst du dann, wenn wir mal so ein bisschen jetzt in die Zukunft schauen,
ja. Also die Idee ist ja natürlich, die Leute besser zu machen, ne? Eine bessere Entscheidung zu treffen. Aber natürlich, die Gefahr, gebe ich dir recht, hast du absolut, die besteht, dass man einfach nur sagt, ja, okay, wenn das System das jetzt hier sagt, dann ist mir das egal.
Ich mache
das
schon wissen, wenn ich die KI halt
schuld. Exakt. Aber deswegen, also ich meine, was das Thema eben halt nicht löst oder was es dir nicht abnimmt, also Data Literacy ist halt trotzdem wichtig oder zumindest eine gute Analytics Awareness. Mhm. Und ich glaube, den Leuten muss halt auch bewusst sein und das Thema hast du ja auch bei GPT, wer ist eigentlich verantwortlich für die Entscheidung, die dann getroffen wird, ist halt schon auch der Mensch. Ne?
Yeah.
Also klar, du kannst es jetzt für viele Sachen nutzen. Ne? Auch das, was du gerade angesprochen hast, die Augmentierung kann ja auch feedbackmäßig lernen, war ich sinnvoll gewesen und vielleicht nutze ich das später für eine Automatisierung. Das geht dann wieder in das andere Szenario rein. Das passt schon. Aber am Ende muss man sagen, die Gefahr. Ja, aber die Gefahr hast du doch immer eigentlich halt irgendwo.
Ja, die hast du am Taschenrechner auch schon gehabt.
Und die diskutieren wir jedes Mal, die haben wir bei Machine Learning diskutiert, die haben wir dann bei Deep Learning diskutiert. Eigentlich immer diskutieren wir die halt und am Ende hat sich so irgendwie nie so wirklich bewahrheitet, weil die Leute dann doch eigentlich recht kritisch damit umgegangen sind und geguckt haben, wie hilft es denen.
Ich glaube schon, es ist passiert schon. Mhm. Ja? Also ich glaube schon, wir haben schon dann auch gerade in diesem Designbereich oder so jetzt, ne, oder im gerade ein Projekt gemacht, wo wir Designprozesse für Marketingkampagnen von 6 auf 2 Wochen runterbringen, ja, und dann ist natürlich klar, können viele Leute auch was anderes machen, aber wir merken auch, Verlage reduzieren Personal oder so. Ich meine, gut, wie wir halt damals auch die Kutscher nicht mehr hatten und so weiter. Also ich glaube, wir müssen uns schon damit auseinandersetzen und ich glaube, wir müssen das auch Also meine Meinung, ja, wir müssen es auch mal ein bisschen embracen im Sinne von einer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Ja, also weil wir können nicht immer nur sagen, wir beschützen halt jeden und überall anders in der Welt wird nur noch so geschaut auf Europa, so oh ja, puh, die regulieren halt ganz gerne, müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie überhaupt aktiv sein wollen, so Stichwort Apple und Co. Vielleicht noch, wir müssen zum Ende kommen, aber es macht so Bock mit dir zu reden.
Ja,
wo siehst du, also was ist die Versicherung der Zukunft und wo siehst du den Take für, ja, auch eben HDI als globales Unternehmen, aber ja trotzdem als, ich sag mal, europäische Firma, oder? Was würdest du gerne in 5 bis 10 Jahren, was würdest du da gerne erleben, was glaubst du?
Ich finde das in der heutigen Zeit immer noch viel, viel schwieriger, über die nächsten 5 bis 10 Jahre nachzudenken. Du hast es selber, du weißt ja selber, ey, guck mal, was letzte Woche schon wieder released wurde von OpenAI.
Ja.
Ich glaube aber, wenn du mich fragst, was ist für die Versicherung wichtig oder was ist für uns als Unternehmen wichtig, ist halt schon zu sagen, ey, diese Augmentierung ist schon ein strategischer Ansatz. Zu sagen, ey, Insights sind da, die müssen aber in den Workflows rein. Also ich glaube, bei uns sind auch so Begriffe wie Augmented Underwriting zum Beispiel ein extremes Thema, wo wir sagen, ey, wir erwarten eigentlich, und das ist auch unser Auftrag quasi als Analytics Department zu sagen, ey, wir sind Supporter und wir müssen halt tatsächlich dem Business das so einfach wie möglich zu machen, ein gutes Geschäft zu machen oder eben vernünftiges Geschäft, also das auch nachhaltig und das vor allen Dingen auch mit einer gewissen Intelligenz, die dahinter steckt, also dass die wirklich alle Informationen haben. Also ich sehe eigentlich zumindest für die nächsten 3 bis 4 Jahre, weil diesen Horizont, den habe ich so ungefähr, eigentlich so, dass wir so ein voll augmentiertes Unternehmen sind. Das heißt, alle relevanten Insights sind im Workstream und verlässt die nicht mehr. Und dann gucken, wie skaliert das dann eben halt auf andere Domänen? Wie skaliert das auf Claims, auf Market Management, auf Operations oder vielleicht auf Risk Engineering und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da geht die Zukunft so hin. Ich glaube, es ist für andere Corps aber auch genau das Gleiche. Ne? Du musst es eigentlich deinen Mitarbeitern jetzt, die müssen sich darauf konzentrieren, was sie halt können und das ist gute Entscheidungen treffen. Und das müssen wir so einfach machen wie möglich.
Ja, ich glaube, die Prozesskosten müssen einfach runter, damit am Ende die Preise wettbewerbsfähig sind und damit auch die Gehälter wieder gerechtfertigt sind.
Ja.
Ne? Weil das ist ja sonst eine Spirale, weil wir wollen nicht so viel arbeiten wie manch anderer in der Welt, ne? Und wir haben nicht das Bevölkerungswachstum, also müssen wir Technologie nutzen, weil Rohstoffe haben wir auch nicht unbedingt. Ja. Ne? Haben wir jetzt auch gemerkt, dass wir da gewisse Abhängigkeiten haben. Ja, vielen Dank. Wir müssen zum Ende kommen.
Ja.
Hast du noch so einen Shoutout oder noch so ein Take für die Hörer, Zuschauer? Was ist so ein Call to Action?
Call to Action. Also ich glaube, wichtig ist, also dass wir mitnehmen, also ich glaube, das ist eben halt eine Maturity-Stufe beziehungsweise das ist halt eine Journey. Ne? Du musst halt erstmal irgendwie anfangen mit deinem Datenökosystem, mit deinem Data Science Team und so weiter und so fort, mit deinem Use Case Approach, bevor du dann irgendwie in die Domain reingehen kannst. Also du kannst nicht von heute sagen, ich augmentiere jetzt. Also du musst erstmal so eine gewisse Maturity erreicht haben und ich glaube, das sollte erstmal jeder mitnehmen.
Okay.
Und erstmal gucken, ey, datengetrieben musst du trotzdem halt irgendwie sein, Teil der Organisation, bevor du dich da eben halt konzentrieren kannst. Wichtig für mich, oder was ich mal empfehlen würde, ist halt zu sagen, ey, das ist halt nicht das Ende der Reise. Also data-driven zu sein, war auch gestern wieder auf der Konferenz, wir sind jetzt data-driven, ich denke so, oder wir wollen data-driven werden. Da dachte ich mir so, ja, macht mal, aber ihr werdet sehen, danach kommt halt noch mehr. Also offen sein für die nächste Iteration und auch nach insight-driven wird es eine nächste Iteration geben. Mal gucken, was es dann ist, Decision Excellence oder sowas. Also,
cool.
Ja.
Willi Weber, vielen Dank,
dass
du da warst.
Danke für die Einladung.
Natürlich bekommst auch du hier unseren DeLorean als kleines Andenken.
What?
Ja, und genau, da wir beide ganz gerne Bücher schreiben, auch noch ein Exemplar. Freue mich auch auf deins.
Ja.
Also ich hab ein bisschen reingespickert. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich glaube, von dir wird man noch viel hören. Saugeil, was ihr macht bei der HDI Global. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung. Bis dann.